Wissenschaft und Schule. Ein Podcast der staatlichen Schulberatungsstelle für die Oberpfalz.
Mit Benedikt Wisniewski
und Barbara Gottschling. Wir sprechen mit Experten über Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten.
Folge 2.
Intelligenz, was ist das eigentlich? Seit über 100 Jahren versuchen Wissenschaftler, die kognitive Leistungsfähigkeit messbar zu machen. Und bis heute existieren unterschiedliche Modelle und Definitionen zum Thema. Anfang des 20. Jahrhunderts beauftragte das französische Bildungsministerium eine Gruppe von Experten mit der Entwicklung eines Verfahrens zur Bestimmung der allgemeinen geistigen Leistungsfähigkeit von Kindern, um förderbedürftige Kinder identifizieren zu können. Einer dieser Experten war der Psychologe Alfred Binet, der im Jahr 1905 den ersten Intelligenztest entwickelte. Ob Intelligenz als grundlegende Persönlichkeitseigenschaft oder als Fähigkeit zur Informationsverarbeitung aufgefasst wird, wie viele Faktoren dabei eine Rolle spielen und wie stark Intelligenz von Umweltfaktoren beeinflussbar ist, wird nach wie vor kontrovers diskutiert. Dementsprechend setzen Wissenschaftler bei der Entwicklung ihrer Tests auch unterschiedliche Schwerpunkte bei der Ermittlung ihres IQ-Werts. Aber warum braucht man überhaupt IQ-Tests? Was wird mit ihnen genau gemessen? Wo bleibt dabei die Berücksichtigung von musikalischen, sportlichen oder zum Beispiel kreativen Begabungen? Darüber sprechen wir mit Professor Dr. Detlef Rost, Lehrstuhlinhaber für pädagogische Psychologie an der Philipps-Universität Marburg, der Southwest University Chongqing, Leiter der begabungsdiagnostischen Beratungsstelle Brain und einer der führenden Begabungsforscher weltweit.
Herzlich willkommen, Professor Detlef Rost. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, kein Problem, für Sie immer.
Lassen Sie uns mit dem berühmten Zitat von Edward Boring starten, der gesagt hat, Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. Das könnte man natürlich eventuell so auffassen, dass die Intelligenz etwas relativ Willkürliches ist, vielleicht ein Konstrukt, das sich Psychologen ausgedacht haben, aber das wenig Relevanz in der Realität besitzt.
Diesen Vorwurf hört man oft. Das ist auf den ersten Blick ja auch naheliegend, eine Zirkeldefinition. Aber wenn man genau angibt, welchen Intelligenztest man nimmt, dann hat man damit auch gleichzeitig festgelegt, welche Facetten der Intelligenz er umfasst. Und dann ist es eine sogenannte operationale Definition. Das heißt, dieser Intelligenztest misst die und die Facetten der Intelligenz und das bezeichne ich dann so. Also insofern ist das dann also durchaus in Ordnung.
Ja, und diese Facetten, die Sie ansprechen, die sind sehr gut geeignet, bestimmte Bereiche, die für ein menschliches Leben relevant sind, sehr gut vorherzusagen.
Ja.
Sprich, schulischer Erfolg oder beruflicher Erfolg. Deshalb ergibt sich natürlich unmittelbar die nächste Frage, wie wird ein Mensch mit der Intelligenz gesegnet?
Was Sie gerade angedeutet haben, wo kommt die Intelligenz her, die man hat? Und das ist ein uralter Streitpunkt, häufig ideologisch unterbaut. Wir wollen mal ohne Ideologie drüber sprechen. Und zwar, es gibt die Möglichkeit, dass die Intelligenz umweltbedingt in uns hineinkommt, durch Erziehung, durch Unterricht. Es gibt die Möglichkeit, dass wir sie von unseren Vorfahren ererbt haben, von den Eltern. Und es gibt die Möglichkeit, dass beides zutrifft und dann noch diese beiden Faktoren miteinander in Wechselwirkung stehen. Und wenn man sich die Intelligenzforschung heutzutage anguckt, die genetisch bedingte Intelligenzforschung, da weiß man durch Zwillingsstudien an eineiigen Zwillingen, Vergleich mit zweieiigen Zwillingen, jeweils in getrennten oder gleichen Umwelten aufgewachsen, Vergleich mit Geschwistern, mit Dichtverwandten, dass die Intelligenzunterschiede zwischen Menschen zum nennenswerten Teil genetisch bedingt sind. Sie sind nicht vollständig genetisch bedingt, sind auch nicht vollständig umweltbedingt, aber zumindest der Hälfte genetisch bedingt. Und wenn man älter wird, dann tritt die genetische Bedingtheit stärker in den Vordergrund. Dann wird es sogar bis zu 80% sein, die man dort in der Literatur findet. Also die Intelligenzunterschiede zwischen den Menschen sind zumindest zu einem Teil genetisch bedingt.
Was nicht bedeutet, dass Intelligenz überhaupt nicht beeinflussbar ist, was aber schon bedeutet, dass Intelligenz auch durch Beschulung nicht beliebig veränderbar ist.
Das ist nicht notwendigerweise so, dass also Sachen, die genetisch bedingt sind, sind nicht notwendigerweise zu verändern. Also Sie sehen das bei bestimmten Krankheiten, die genetisch bedingt sind. Und wenn Sie bestimmte Ernährungsumstellungen machen, dann haben Sie die Krankheit im Griff. Es gibt auch noch andere Beispiele. Aber was Sie angesprochen haben, stimmt trotzdem. Die Intelligenz ist durch kurzfristig angelegte Trainingsprogramme im Prinzip nicht nachhaltig zu beeinflussen. Sie ist aber beeinflussbar durch langfristiges kognitives Arbeiten, kognitives Denken, sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Also was beispielsweise in der Schule passiert. In der Schule haben Sie mindestens 5 Tage in der Woche, jetzt bei Corona natürlich nicht, aber normalerweise, mit unterschiedlichen Lehrern, die Trainer, und in unterschiedlichen Stoffbereichen, und das 42 Wochen ungefähr im Jahr, ein langfristiges Training in Mathe, Deutsch, Englisch, Geografie, Kunst, weiß der Kuckuck was. Und all das zusammen über Jahre führt dazu, dass unsere Intelligenz zunimmt, die kognitive Leistungsfähigkeit zunimmt. Und das ist das einzige wirklich langfristig und nachhaltig wirkende Intelligenzförderungsprogramm, nämlich der gute Unterricht.
Bleiben wir doch gleich bei der Schule, wenn Sie es ansprechen. Jeder Mensch, der in der Schulberatung tätig ist, kennt den Satz von Lehrerinnen und Lehrern: Naja, der oder die Schülerin kann nicht besonders intelligent sein, denn bei mir in Mathe oder bei mir in Latein, da hat er oder sie nur eine 4. Auf der anderen Seite hat man dann die Einschätzung der Eltern, ein Kind sei sehr intelligent oder sogar hochbegabt, weil es alle Dinosaurier mit exakter Bezeichnung kenne. Wie zuverlässig sind Einschätzungen der Intelligenz aufgrund von Noten oder aufgrund von Alltagsbeobachtungen?
Also man muss erst mal sagen, Noten beinhalten ja mehr als nur die kognitive Leistungsfähigkeit. Das heißt, um eine gute Note zu bekommen, brauche ich zumindest in späteren Schuljahren, wenn ich auf dem Gymnasium bin oder in der Sekundarstufe 2, eine gute kognitive Leistungsfähigkeit. Aber das alleine bringt es nichts. Ich brauche noch Fleiß, ich muss regelmäßig lernen, mich konzentrieren können und so weiter und so fort. Es gibt also eine ganze Menge zusätzlicher motivationaler Variablen, Hintergrundvariablen, Unterstützung von Seiten der Eltern, guter Unterricht und so weiter, die damit in die Noten reinspielen. Das ist einfach so, das muss man sehen. Intelligenz und Noten hängen eng zusammen. Die Korrelation beträgt ungefähr 0,50 im Durchschnitt. Und dass sie nicht höher ist, das liegt daran, dass eben mehr als Intelligenz für das Erlangen einer bestimmten Note erforderlich ist.
Dann würde ich Ihnen gerne gleich noch einen weiteren Klassiker aus dem schulischen Bereich vorlegen, nämlich die Aussage, die Schülerinnen und Schüler würden immer dümmer. Demgegenüber stehen längsschnittliche Intelligenzmessungen, die weltweit zumindest bis etwa 2013 einen kontinuierlichen Anstieg der durchschnittlichen Intelligenz nahelegen. Warum haben wir immer den Eindruck, dass die jüngere Generation weniger intelligent ist als wir selbst?
Ja, vielleicht deswegen, weil wir diese Intelligenzeinschätzung an so traditionell akademischen Bereichen festmachen, wie zum Beispiel Rechtschreibleistung. Da gibt es also Untersuchungen, dass die Rechtschreibleistung nachgelassen hat. Nun ist Rechtschreibleistung nicht besonders typisch für Intelligenz. Das heißt, in bestimmten Bereichen haben wir den Eindruck, dass die Schüler heute weniger können. Dafür gibt es aber andere Bereiche, wo sie heute sehr viel mehr können als früher und neue Bereiche sich erschlossen haben. Denken Sie zum Beispiel an den Umgang mit Computern. Ein Programm zu programmieren, ein gutes Programm zu programmieren, was viele Schüler schon können, ist eine anspruchsvolle Intelligenzaufgabe. Und sowas hat es früher gar nicht gegeben. Das heißt, die Schüler sind nicht prinzipiell dümmer geworden. Sie haben nur an sich ihre, sagen wir, kognitive Leistungsfähigkeit teilweise auch auf andere Bereiche verlagert. Ja. Und dann haben wir den Eindruck in der Schule, dass sie da vielleicht weniger intelligent sind. Wenn ich mich beispielsweise nur für Computer interessiere und ständig programmiere und dann nicht Latein lerne, dann kriege ich natürlich in Latein eine schlechte Note und dann denkt der Lateinlehrer, ja, der ist dumm. er es nicht tun, hätte er dieselbe Zeit in Latein investiert, dann wäre er vielleicht hervorragender Lateiner geworden. Ja. Man muss also die Leistung, muss man immer sehen, wie viel hat man dann noch investiert, um die Leistung zu erreichen. Und wenn ich also in schulische Angelegenheiten weniger investiere, dafür in außerschulische mehr investiere, dann ist es fast ein Naturgesetz, dass die Leistungen in der Schule weniger gut ausfallen und da Lehrkräfte die Intelligenz in der Regel mit Schulleistung gleichsetzen, haben sie dann die Vermutung, dass also die Intelligenz gesunken sei.
Und was ist tatsächlich die messbare Veränderung? Können Sie dazu vielleicht noch was sagen?
Ja, also das ist so. Sie haben recht, in den letzten Jahrzehnten ist die Intelligenz von Generation zu Generation immer angestiegen. Das ist der sogenannte Flint-Effekt, der also relativ stark in sehr vielen industrialisierten Ländern verbreitet ist. Neuerdings scheint er in einigen Ländern, genau weiß man, dass er nicht zum Stillstand gekommen zu sein, allerdings in den Entwicklungsländern noch nicht. Und dieser Flynn-Effekt bedeutet, dass ein Intelligenzzuwachs von Generation zu Generation um ein paar IQ-Punkte stattgefunden hat. Das ist die Konsequenz, dass wenn man veraltete Intelligenztests einsetzt, deren Normierung 30 oder 40 Jahre zurückliegt, dass man dann die Intelligenz deutlich überschätzt. Mhm. Wenn man sich an den alten Normen orientiert. Ja. Deswegen sollten Intelligenztests auch so alle, 8 oder 10 Jahre neu normiert werden, um zu kontrollieren, ob die Normen, die man bislang hatte, noch immer gültig sind.
Sie haben den Flynn-Effekt gerade angesprochen. Ich würde vom Flynn-Effekt gerne noch auf einen anderen interessanten Effekt kommen. Es gibt mehrere sehr interessante Studien, die bekannteste vielleicht aus dem Jahr 2017 von Pennycook und Kollegen, in denen gezeigt wird, dass Menschen, die eher niedrige kognitive Fähigkeiten haben, ihre kognitiven Fähigkeiten stark überschätzen, während Personen mit sehr hohen kognitiven Fähigkeiten diese tendenziell eher unterschätzen. Mit anderen Worten, wer weniger intelligent ist, merkt es eher nicht. Das könnte man jetzt natürlich als Fluch oder als Segen auffassen.
Ja, ist ja auch ein Bezugsgruppeneffekt. Wenn ich einen Hochbegabten nehme, der beispielsweise in einer hochbegabten Klasse ist, dann sinkt sein Selbstkonzept und seine Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit, der eigenen Intelligenz. Sind wir in der normalen Schulklasse, war er in der Spitze und konnte vielleicht auch dann sagen, okay, ich bin sehr intelligent, ich bin viel besser als die anderen. Wenn er in einer hochbegabten Klasse ist, in Bayern gibt es ja sowas, dann konkurriert er mit mindestens gleich guten oder besseren. Und dann sinkt natürlich die Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit, weil man sieht, es gibt auch noch Kinder und Schüler, die deutlich besser sind als ich.
Sie sprechen die Hochbegabung an. Aus meiner Sicht ein Thema, das mit sehr viel Fehlkonzeptionen und Mythen sogar behaftet ist. Welches Missverständnis zur Hochbegabung begegnet Ihnen am häufigsten?
Also ein besonders häufiges Missverständnis von Eltern und auch von Lehrern oft uns erzählt, ist, dass Hochbegabte besonders schwierige Kinder leiden. Das heißt, sie sind verhaltensgestört, sie haben Probleme, sie kommen mit den Peers nicht zurecht, sie haben Schwierigkeiten im Umgang mit dem Lehrer und so weiter. Also der Eindruck, dass Hochbegabung ein Problem ist und dazu führt, dass die Kinder in unserer Schule scheitern, der ist weit verbreitet, aber er stimmt nicht. Es gibt Untersuchungen, national und international, die zeigen, dass wenn man sehr sorgfältig methodisch kontrollierte Studien macht, dass die Probleme, die man bei Hochbegabten findet, in der Regel nicht häufiger auftauchen als Probleme bei durchschnittlich Begabten. Das heißt nicht, dass Hochbegabte keine Probleme haben, nur sie sind nicht überproportional an den Problemen beteiligt.
Woher kommt es dann aus Ihrer Sicht, dass dieser Eindruck so häufig entsteht?
Ja, sehen Sie mal, ein Hochbegabter, der ohne Probleme durch die Schule kommt, gut angepasst ist, Freunde hat und so weiter, das fällt überhaupt nicht auf. Da interessiert sich auch keiner davon. Aber hat ein Hochbegabter Probleme, dann geht man in eine Beratungsstelle. Und wenn ich jetzt Untersuchungen mache und untersuche nur solche vorausgelesenen Stichproben, dann kriege ich ein völlig falsches Bild. Sehen Sie mal, wenn Sie eine Untersuchung über Hochbegabte machen wollen, dann ist das sehr teuer, weil Hochbegabte per Definition sehr selten sind und Sie müssen ein großes Kollektiv untersuchen, um eine nennenswerte Anzahl von Hochbegabten zu finden. So viel Geld hat kaum jemand. Um, weiß ich, 150 Hochbegabte zu finden, man müsste 7000 Kinder testen oder so etwas. Deswegen machen Forscher es sich leicht gehend dorthin, wo Hochbegabte über Google auftreten. Und wenn sie die dann testen, kriegen sie natürlich einen völlig falschen Eindruck, weil dort die Probleme überrepräsentiert sind. Ich habe noch keine Elternvereinigung gesehen für das pflegeleichte Sonnenscheinkind. Es ist so, als würden sie eine Untersuchung über den Gesundheitsstatus der Deutschen machen und würden in die Wartezimmer von Ärzten gehen und dort die Patienten, die dort sitzen, befragen. Kriegen sie einen völlig falschen Eindruck. Ja. Ein zweiter Grund ist, dass also Einzelfälle verallgemeinert werden. Da ist ein hochbegabtes Kind, das hat große Probleme. Man hat wenig Erfahrung mit Hochbegabten, man kennt ja auch nicht viele. Man sieht dieses Kind und denkt dann, aha, der ist hochbegabt, der hat die Probleme, also scheinen alle Hochbegabten so zu sein wie der. Und wenn man das zusammennimmt und auch die Diskussion über Hochbegabung in der Öffentlichkeit noch dazu nimmt, dann ist ganz klar, dass so ein Eindruck bei Eltern entstehen muss. Wenn Sie Artikel lesen in der Zeit, im Spiegel oder so etwas, da wird sehr selten über hervorragend angepasste Hochbegabte geschrieben. Aber sehr häufig finden Sie Artikel über Schwierigkeiten von Hochbegabten. Und das gibt dann zusammengenommen ein sehr einseitiges Bild. Wenn man aber sehr solide Untersuchungen macht, hat keine vorausgelesenen Stichproben, also repräsentative Stichproben am Wickel, dann zeigt sich national und international, dass Hochbegabte im Prinzip Kinder wie alle anderen Kinder auch, Jugendliche sind wie alle anderen Jugendliche auch, mit ähnlichen Problemen, ähnlichen Schwierigkeiten, ähnlichen Vorzügen.
Man kann also davon ausgehen, dass eine sehr hohe Begabung im Leben eher einen Vorteil darstellt als einen Nachteil.
Ja, hohe Intelligenz ist eindeutig ein Vorteil. Leute, die intelligenter sind, die besuchen bessere Schulen, die machen ein anspruchsvolles Studium, die kriegen vielleicht in der Regel bessere Jobs, sie verdienen mehr Geld und so weiter und so fort. Da gibt es auch sehr viele Untersuchungen, das nennt sich kognitive Epidemiologie. Da wird auch Längsschnittuntersuchungen, die gezeigt haben, dass eine hohe kognitive Leistungsfähigkeit mehr Vorteile als Nachteile bringt im Leben.
Okay, Herr Rost, wir kommen auch in diesem Gespräch nicht umhin, ein paar populäre Konstrukte anzusprechen, die den Begriff der Intelligenz zwar beinhalten, aber mit dem psychologischen Konstrukt der Intelligenz wenig zu tun haben. Das bekannteste wohl die emotionale Intelligenz von Daniel Goleman. Goleman behauptet, dass das, was er als emotionale Intelligenz bezeichnet, zum Beispiel den beruflichen Erfolg, deutlich besser vorhersagt als das klassische Intelligenzkonstrukt. Ich vermute jetzt ganz stark, dass Sie dem widersprechen würden.
Ja, Ihre Vermutung ist richtig. Und die empirische Befundlage zeigt auch, dass das nicht stimmt. Die kognitive Intelligenz, also das, was man mit so klassischen Intelligenztests feststellt, ist weitaus projektiver als dieses komische Konstrukt der emotionalen Intelligenz. Es gibt also namhafte Intelligenzforscher und namhafte Psychologen, die sagen, emotionale Intelligenz ist ein Unwort. Das sollte man gar nicht mehr als Wissenschaftler in den Mund nehmen. Goleman selbst hat ja nie selbst geforscht. Das ist ja ein Psychologie-Heute-Redakteur gewesen, der da ein Buch geschrieben hat und schreibt ganz gut. Und wenn man das liest, leuchtet einem das auch ein. Aber ob es stimmt, ist eine andere Frage. Nicht alles, was einem einleuchtet, das muss auch stimmen. Ne? Im Mittelalter hat allen eingeleuchtet, dass die Erde eine Scheibe sei. Ne? Stimmt sich auch nicht. Und Goleman verkauft sich sehr gut, ne? Es ist ein Bestverdiener, wenn er eingeladen wird von der Deutschen Bank, um Intelligenz, über emotionale Intelligenz zu sprechen, dann kriegt er bestimmt 10.000, 20.000 Dollar oder sonst irgendwas. Die internationale Forschungslage zeigt, die Aussage ist falsch.
Eine weitere, gerade im pädagogischen Bereich sehr populäre Theorie, ist die Theorie der multiplen Intelligenzen von Howard Gardner. Gardner fügt dem klassisch-kognitiven Intelligenzkonstrukt zum Beispiel eine räumliche, eine körperlich-kinästhetische, eine musikalisch-rhythmische oder eine naturalistische Intelligenz hinzu. Was die empirische Absicherung betrifft, gibt es sicher wenig Unterschied zu Goleman's emotionaler Intelligenz. Aber ich würde jetzt mal die Hypothese in den Raum stellen, dass die enorme Popularität dieser Theorie darin liegt, dass man die Beschreibung menschlicher Begabung über die reine kognitive Leistungsfähigkeit hinaus erweitert oder dass Gartner das tut und damit vielleicht auch den Fokus einer stark auf mathematisch-naturwissenschaftliche und sprachliche Fähigkeiten ausgerichteten Schule verschiebt. Und das könnte doch eigentlich eine gute Sache sein.
Also, wenn man sich auch auf andere Sachen konzentriert, Musik, Sport, hat kein Mensch was dagegen. Der Mensch besteht ja nicht nur aus Lesen, Schreiben und Rechnen, aus Mathematik und logischem Denken. Es gibt ja noch viel mehr andere, viel andere Sachen. Aber das als intelligent zu bezeichnen, das ist ein bisschen abwegig. Wenn man den Intelligenzbegriff so verwässert, dass jeder Bereich, wo man irgendetwas leisten kann, als Intelligenz bezeichnet wird, dann braucht man ihn nicht. Es gibt ja auch, wenn Sie mal bei Google Intelligenz eingeben und gucken bei Amazon, was für Bücher gelistet werden, dann finden Sie Kochintelligenz und sexuelle Intelligenz und Finanzintelligenz und was. Also für jeden Leistungsbereich wird eine eigene Fähigkeit postuliert. Das haben wir seit 100 Jahren in der Psychologie überwunden. Es gibt sogar, es hat ja einen McDougall gegeben, der hat das für Motivation gemacht, der hatte, weiß ich, ein paar hundert unterschiedliche Motivationen damals untersucht, unter anderem auch die Motivation, mit dem Finger in ein Astloch zu fahren, um da zu gucken, ob da ein Käfer ist oder so etwas, als eigene Motivation. Mit diesen Intelligenzen ist es so ähnlich, wenn ich das übertreibe und wenn ich den Begriff so verwässere, dass ja alles Intelligenz ist, dann brauche ich den Begriff eigentlich nicht mehr. Ich habe nichts dagegen, wenn man von emotionaler Kompetenz spricht. Es gibt Leute, die können besser mit ihren Emotionen umgehen als andere. Und die können vielleicht auch besser die Emotionen von anderen Leuten erkennen als man selbst. Ich habe keinen Begriff, wenn man von sportlicher Befähigung spricht oder von Musikalität oder sonst irgendetwas. Ich würde das aber nicht alles Intelligenz nennen.
Da wollte ich gerade nachhaken. Könnten Sie dann mit dem Begriff der Kompetenz besser leben an dieser Stelle?
Ja, also der Kompetenzbegriff ist ja auch nicht so unproblematisch, weil er ja auch so Befähigung und Motivation und so weiter alles in einen Topf wirft. Nein, ich denke, die Wissenschaft zumindest legt Wert darauf, Begriffe sauber zu definieren und voneinander abzugrenzen und nicht einen Eintopf zu machen, wo man alles reinschmeißt und das dem dann einen Namen gibt. Wenn man sich aber darauf einigt, dass man sagt, also es gibt, weiß ich, musikalisches Interesse und es gibt vielleicht Musikalität als besonderer Fähigkeitsbereich und so weiter, wenn man das ausdifferenziert, habe ich damit überhaupt kein Problem. Ich habe nur ein Problem, wenn unterschiedlichste Bereiche in einen Topf geworfen werden. Und bei Kompetenzen ist das ja auch so. Da werden ja auch verschiedene Sachen, Einstellungen, Interesse, Befähigung und so weiter und so weiter, wird alles als Kompetenz gefasst.
Wenn wir gerade bei der Definition von Begriffen sind, vielleicht schließe ich da gleich an. Gerade die Definition von Intelligenz ist ja alles andere als einfach. Was ich deswegen interessant fand, ist, dass ich in einem Interview, das Sie gegeben haben, den Begriff gelesen habe der neuronalen Effizienz. Könnten Sie erläutern, was Sie damit meinen?
Ja, das ist, man denkt ja, wenn jemand intelligent ist und ein schwieriges Problem zu lösen hat, dann denkt er sehr heftig nach. Also das stimmt ja auch. Wenn ein durchschnittlich Begabter so das gleiche Problem lösen muss, dann denkt er auch sehr heftig nach. Es gibt ja nur Untersuchungen, die zeigen, dass bei gleichen Problemen bei Hochbegabten im Gehirn weniger entsprechende Gebiete durchblutet werden als bei weniger Intelligenten. Das heißt, um die gleichen Probleme zu lösen, müssen sich Hochbegabte oder besonders Begabte oder Intelligentere weniger anstrengen als durchschnittlich Begabte. Und das ist diese neuronale Effizienz. Offensichtlich funktioniert unser Gehirn bei Begabten besser. Es funktioniert schneller. Die Nervenleitungen gehen schneller, die Verbindungen zu den Synapsen werden besser aufgebaut, die werden besser vernetzt. Und man braucht dann also in Anführungsstrichen weniger Gedankenschmalz, um dasselbe Problem zu lösen. Und das ist mit neuronaler Effizienz gemeint. Das ist auch übrigens belegt durch entsprechende Studien. Man legt Leute in die Röhre, misst dann die Durchblutungsgeschwindigkeit im Gehirn oder welche Areale durchblutet werden. Und da kann man ganz deutlich sehen, dass beim Lösen von schwierigen Aufgaben oder von mittelschweren Aufgaben, die ein bisschen intelligenteren deutlich besser abschneiden. Das heißt, da werden viel weniger Bereiche im Gehirn durchblutet.
Mit neuronal sehr effizienten Menschen haben Sie in Ihrer täglichen Arbeit ja ständig zu tun. Und das führt mich auch zu meiner letzten Frage. Wie sieht aus Ihrer Sicht eine effektive Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonders hohen Begabungen in der Schule aus?
Also es gibt da ja sehr unterschiedliche Ansätze. Man kann also separieren und man kann integrieren fördern und man kann außerschulisch fördern. Das Außerschulische lassen wir jetzt mal beiseite. Sie haben ja über die Schule gefragt.
Ja.
Ich persönlich präferiere mehr den integrativen Anteil. Aus zwei Gründen. Erstens verlangt es vom Lehrer eine Haltung, sich jedes Kind besonders intensiv anzuschauen und auf dessen Stärken und Schwächen einzugehen. Und das kommt dann natürlich nicht nur den Hochbegabten, sondern kommt jedem Kind zugute. Das heißt, ein integrativer Unterricht verlangt vom Lehrer sehr viel mehr Differenzierung, was insgesamt also für den Unterrichtserfolg ja durchaus nützlich ist. Das zweite wichtige Argument ist, unsere Schule ist eine Sozialisationsinstanz und unsere Gesellschaft wird immer heterogener. Und Kinder müssen von klein auf kontinuierlich lernen, Heterogenität wertzuschätzen und damit umzugehen. Und wenn ich die Hochbegabten kaserniere, nehme sie aus der Schule raus und bringe sie in Spezialschulen, dann nehme ich ihnen die Gelegenheit, oder es wird jedenfalls für sie schwerer, zu akzeptieren, dass durchschnittlich Begabte genauso nette Menschen sein können, mit denen man genauso nett umgehen kann wie mit Hochbegabten. Und umgekehrt nehme ich dann den durchschnittlich Begabten in der Klasse die Gelegenheit festzustellen, dass Hochbegabte ganz normale Menschen, ganz normale Schüler sind, wie sie auch, und kann dann solche Vorteile und Stereotype, über die wir schon gesprochen haben, abbauen. Das ist also nicht ein hochbegabter Brillenträger, muss nicht ein komischer, verkappter Professor sein. Also diese Sozialisationsfunktion ist ganz wichtig und wird immer wichtiger, je heterogener unsere Gesellschaft wird. Es gibt ja auch Länder, wo Hochbegabung gar nicht so ein Thema ist. Finnland zum Beispiel. Man hat ja bei PISA auch nicht immer so schlecht abgeschnitten. In Finnland werden Hochbegabtenklasse gar nicht so diskutiert wie bei uns.
Letztendlich ein Plädoyer von Ihnen zur Integration.
Ja. Ja, sehen Sie mal. Wir haben, ob das jetzt so richtig ist oder nicht, will ich jetzt gar nicht drüber sagen. Aber Inklusion ist jetzt eine politische Setzung, wo man sich bei uns in Deutschland darauf geeinigt hat, dass man das durchführen will. Und wenn man Inklusion ernst nimmt, dann kann man nicht sagen, ich inkludiere alle Schüler, nur die Hochbegabten, die separiere ich jetzt. Das macht keinen Sinn. Wenn ich Inklusion mache, dann muss ich die Inklusion auch wirklich machen. Es gibt Schulen und es gibt Lehrer, wo das hervorragend gelingt.
Das möchte ich als Schlusswort stehen lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Detlef Rost für das interessante Gespräch. Es war mir eine Freude.
Ja, nicht zu danken.
Wissenschaft und Schule. Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Anregungen unter feedback@sbopf.de.